Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth.
Ja, lieber Christian, kaum sprechen wir in unserem letzten Podcast davon, dass wir im Juli definitiv kein Sommerloch erleben durften und für August eigentlich auch keines erwarten, gibt uns der Markt nur wenige Tage schon später recht. Aus dem Optimismus ist schlagartig Panik geworden und hat insbesondere die Anlageklasse der Aktien ja besonders unter Druck gebracht. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Christian, zu einem, glaube ich, sehr spannenden Ausblick auf die Märkte.
Ja, schön, dass wir wieder uns unterhalten.
Danke dir und auch ein herzliches Willkommen unseren Gästen und Zuhörern zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Christian, ich möchte heute eingangs eine für mich sehr witzige, aber auch sehr interessante Geschichte zum Besten geben, die mir genau gestern, also einen Tag vor der Aufnahme, passiert ist. Konkret kontaktiert mich einer meiner langjährigsten Kunden und fragt mich, warum ich in den letzten 4 Wochen so oft versucht hätte, ihn zu erreichen. Ich hätte ihm auch E-Mails gesendet. Ich wüsste doch, dass er seit 4 Wochen auf Urlaub ist und in dieser Zeit offline. Ich weiß nämlich, er nimmt sein Handy nie mit. Er habe dann sofort seinen Portfolio-Gegenwert gecheckt, wie er zurückgekommen ist und auch dort nur leichte Veränderungen bemerkt.
Das ist richtig, ja.
Oton, was war denn los, liebe Silvi? Ich habe natürlich sehr lachen müssen, nicht nur, weil es ein schöner Beweis oder auch Hinweis dafür ist, dass man auch ohne Handy, glaube ich, einmal sehr gut leben kann, zumindest für eine besonders kurze Zeit, aber auch ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, einfach investiert zu bleiben, beziehungsweise solche Phasen dann auch zu nutzen, wenn man sie online erlebt, zu hinterfragen, ob es die richtige Anlagestrategie ist, in der man sich gerade befindet. Insofern meine Frage an dich, Christian, was ist denn da passiert in diesen letzten 4 Wochen?
Ja, es ist, also wenn man so, wie du das jetzt an deiner Geschichte erzählt hast, wenn man jetzt einfach nur auf die Monatsultimo-Stände schaut, ist nichts passiert, ja.
Genau.
Dazwischen ist aber sehr viel passiert und ich glaube, das ist schon ein Thema, das auch zeigt, dass man mit Mikro-Timing gar nichts erreichen kann. Also man wird immer am falschen Fuß erwischt. Aber es zeigt auch, dass man Vertrauen haben muss in seine Strategie. Weil wenn man nämlich dann da im falschen Zeitpunkt dann plötzlich Angst kriegt und dann hier versucht, dann noch rauszugehen, ja, dann erwischt man ziemlich sicher einen sehr schlechten Zeitpunkt. Und das, glaube ich, war wieder so eine Episode, die das sehr gut gezeigt hat. Aber kommen wir drauf, was ist passiert? Auslöser war diesmal Japan, wobei man sagen muss, es ist nicht isoliert Japan. Japan war der Markt, an dem es am stärksten sich kristallisiert hat und sicherlich auch Mitverursacher, aber es ist natürlich eine, wie so oft, es ist eine Cuvée, eine Melange von verschiedenen Faktoren. Und wenn wir mal mit Japan beginnen, du erinnerst dich, Japan hatte ja in den letzten Jahrzehnten, also eigentlich seit dem Platzen dieser alten Blase damals, die sehr stark vom Immobilienbereich ausgegangen ist, im Jahre 1989 ja über Jahrzehnte mit Deflationsproblemen zu kämpfen. Also in den letzten 25 Jahren und mehr war das eigentlich immer das Thema Deflation. Ja. Und es war auch die einzige Notenbank, die ja jetzt hier nicht die Zinsen angehoben hat. Also es hat hier erst im März 2024 einen ersten Zinsschritt der Bank of Japan gegeben. Damals von minus 0,1 auf die Bandbreite 0 bis plus 0,1, also ein Mini-Zinsschritt. Und das hat schon mal ein bisschen eine Wende markiert. Und jetzt auch mit Ende Juli hat die Bank of Japan einen weiteren Zinsschritt gemacht auf 0,25. Ja. Und dann kommen jetzt verschiedene andere Faktoren noch dazu. Gleichzeitig praktisch, also synchron hat die amerikanische Notenbank in ihrer Sitzung hier die Füße stillgehalten und dann gesagt, also wir machen noch nichts. Also war auch von uns erwartet. Wir rechnen ja mit dem September-Zinsschritt. Das ist jetzt Common Sense und überall eingepreist. Aber damals waren wir da eher noch am Rande mit unserer Meinung. Das hat sich jetzt bestätigt.
Also für den Markt überraschend, oder? Dass ihm dieses die FED nichts gemacht hat?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Okay. Aber ich sage mal, die Prognose, die wir damals schon abgegeben haben, dass wir glauben, dass es im September soweit ist, war damals eher noch Minderheitenmeinung, ist jetzt überall eingepreist. Aber bleiben wir mal auf diesem Datum Ende Juli. Also Bank of Japan hat leicht die Zinsen angehoben. Die amerikanische Notenbank hat ihren Zinssatz unverändert gelassen. Gleichzeitig sind etwas schwächere Konjunkturdaten in Amerika gekommen. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich hier Rezessionsängste entstanden sind, vor allem was jetzt Amerika betrifft. Ja, schwächere Konjunkturdaten waren plötzlich jetzt nicht mehr positiv im Sinne von weniger Inflation und der Arbeitsmarkt beruhigt sich und so weiter, sondern es war eher dann plötzlich genau das Gegenteil. Wenn man Angst gehabt hat, es kommt Rezession, damit geht dann die Unternehmensentwicklung schlechter, die Gewinne werden schlechter ausfallen und das war sicherlich ein Faktor. Gleichzeitig muss man sagen, und deswegen habe ich auch mit Japan begonnen, sehr markante Rolle spielt hier natürlich auch dieser sogenannte Carry Trade. Was ja, ist das? Viele Investoren, internationale Investoren haben sich Geld im japanischen Yen ausgeborgt, ja, da waren die Zinsen niedrig und haben das in höheren tierlichen Währungen, ob am Renten, teilweise auch am Aktienmarkt angelegt. Ja. Wenn jetzt aber gleichzeitig die japanische Notenbank die Zinsen anhebt, ja, Wirtschaftssorgen sind, es mehr Ruf nach Zinssenkungen auch in Amerika gibt, ja, ein an und für sich eher schwächerer japanischer Yen plötzlich dann auch wieder Lebenszeichen sendet, dann kommt Druck auf diesen Carry Trade. Ja. Und das Ganze in einem Umfeld, wo halt wenig Marktumsatz generell ist, dann führt das zu einem selbstverstärkenden Prozess. Und das kann man am Beispiel eben des japanischen Aktienmarktes, wenn man sich den Nikkei anschaut, sehr gut ablesen. Also am 31. Juli, praktisch an dem Tag, wo das mit der Notenbank passiert ist, war der Markt noch recht stabil. Da waren wir auf einem Niveau von 39.000 und ein bisschen was. Ja. Und dann ist es das war der Mittwoch, und dann ist am Donnerstag, am Freitag schon mal nach unten gegangen. Also am Donnerstag um 2%, am Freitag um fast 6%. Das ist nicht mehr so eine normale Schwankung. Ja. Und dann nach dem Wochenende, wo dann scheinbar manche dann auch gerechnet haben, gesagt haben, hoppala, meine Positionen kommen unter Druck. Ja. Am Montag, das dann kulminiert, ist, dass dann minus 12% und mehr im Nikkei nach unten gegangen ist. Ja. Und das geht auch nicht spurlos an den anderen Märkten vorüber. Wir haben da natürlich mehr Volatilität gesehen in Amerika, in Europa, an allen Finanzmärkten. Ja. Wir haben gesehen, dass die Flucht in sichere Häfen natürlich stattgefunden hat. Wir haben das auf den Währungsmärkten gesehen. Also das war natürlich eine sehr, sehr rasche Bewegung. Gleichzeitig muss man sagen, am Dienstag kam dann eine sehr starke Gegenbewegung, ja, also praktisch 24 Stunden später, nachdem der Markt mehr als 12% in Japan nach unten gegangen ist, gab es eine Gegenbewegung auch wieder nach oben um mehr als 10%. Jetzt wissen wir rein finanzmathematisch, wenn du zuerst 10% nach unten gehst und nachher wieder 10% nach oben gehst, bist du nicht am selben Niveau. Ja, das ist so, ja. Aber was man sagen muss, also innerhalb von 2 Wochen war der ganze Spuk dann größtenteils wieder dabei. Fast alle Märkte sind auf einem praktisch ähnlichen, gleichen Niveau wieder wie Ende Juli. Und deswegen ist diese wunderbare Bestätigung von deiner Eingangsgeschichte, von deinem Erlebnis, dass wenn man jetzt dazwischen nicht hingeschaut hat, ist gar nichts passiert, obwohl sehr viel passiert ist. Ja. Und die Ursachen haben wir versucht, ein bisschen da aufzugreifen. Ja. Also es ist eine Kombination aus einem eher dünneren Marktvolumen, Handelsvolumen, eine Kombination aus singulären Entscheidungen, die alle für sich stimmig sind. Die eine Notenbank macht was, die andere macht nichts. In Kombination mit etwas schwächeren Konjunkturdaten. Und das alles zusammen hat dann zu einem Kippeffekt geführt an der Stimmung, dass praktisch Daten neu interpretiert werden, anders interpretiert werden als vielleicht in den Wochen und Monaten davor. Und das schlägt sich dann in einer sehr eruptiven Kursbewegung nieder. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eben das Wichtige, ist, wenn sich die Fundamentaldaten nicht massiv ändern, das waren ja zwischenzeitlich ja dann Rufe, also da muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass die amerikanische Notenbank in einer Sondersitzung die Zinsen senken sollte. Ja.
Ich kann mich gut erinnern an den Tag.
Aber was angesichts des konjunkturellen Umfeldes, und wenn man sich das heute anschaut, erscheinen einem solche Rufe ja absurd, aber das ist einfach eine Emotionalität, ja, die dann plötzlich in den Markt hineingeht. Ja. Und deswegen muss man immer dann schauen, stimmen diese Rahmenbedingungen mit der Marktreaktion überein? Und unser Gefühl war, und das bestätigt sich jetzt auch in diesem starken auch Rebound wieder, dass die konjunkturellen Verhältnisse sich nicht so dramatisch verändert haben. Ja, es gibt eine Abschwächung in Amerika, das war lange erwartet und haben wir auch immer so gesehen, aber es gibt jetzt nicht ein komplettes Abkippen. Ja. Haben sich die Rezessionsängste erhöht? Ja, vielleicht marginal, aber nicht in dem Ausmaß, dass man sagt, dass man 20% innerhalb von 3 Handelstagen in Japan sieht. Ja. Und auch wenn in die Entwicklung jetzt in Europa und in Amerika weniger markant war, aber es war dann schon zwischenzeitlich sehr unangenehm. Ja. Und wenn dann auch gute Werte plötzlich nach unten gerissen werden und die Bewertungen sind natürlich nicht überall nur billig, ja, das haben wir auch schon immer wieder thematisiert, der Markt lebt natürlich auch von einzelnen Unternehmen, die sehr prominent in der Auslage stehen, wo die Bewertung vielleicht auch nicht jetzt super günstig ist, aber die liefern auch ihre Unternehmensgewinne und ihre Ergebnisse ab. Und da ist aber dann relativ wenig Spielraum für Enttäuschung oder eben, wenn die Stimmung kippt, eben für negatives Sentiment. Und ich glaube, das war genau jetzt eben dieser Faktor, also der vielleicht in so ein Sommerloch dann auch noch reinfällt, ja, weil so viele Neuigkeiten gibt es dann auch nicht. Und diese selbstverstärkenden Prozesse haben zu dieser doch sehr, sehr markanten Bewegung geführt. Aber, wie man auch sieht, es ist ein kurzer Einflussfaktor. Die fundamentale Betrachtung setzt sich langfristig durch. Ja. Nicht immer geht es so schnell wie jetzt in diesen letzten 2-3 Wochen, aber trotzdem, das Umfeld ist da und die positive Grundstimmung, Einstellung, glaube ich, ist gerechtfertigt, weil einfach diese Daten das untermauern. Ja. Also wir sind ja jetzt auch nicht super euphorisch, ja, und sagen jetzt Maximum Overweight, aber wir würden jetzt definitiv nicht verkaufen. Wir haben auch praktisch unsere Position, die geschmälert wurde durch diese Kursrückgänge, auch wieder in dieser Phase wieder rebalanced, also praktisch wieder auf das ursprüngliche Niveau angehoben, weil wir gesagt haben, es ist jetzt eher günstig. Ja. Okay. Aber es zeigt auch praktisch, auch wenn es nach unten geht, dass jemand dann wieder sagt, ja, ich habe eh gewartet auf den Einstiegszeitpunkt, also so viele haben dann nicht geklingelt und angerufen und gesagt haben, jetzt bitte hinein, weil es A, sehr schnell gegangen ist, B, die Nachrichtenlage kurzfristig dann sehr negativ war, man kommt dann nicht nach, deswegen langfristig der Strategie treu bleiben. Mhm. Wir haben ein Rebalancing durchgeführt. Das war im Endeffekt auch richtig und klug. Aber wir würden deswegen jetzt auch nicht jetzt massiv unsere Positionierung ändern. Mhm. Kommt auch dazu.
Ja, also rein aus Private Banking Erfahrung, wir sehen ja dann immer auch in den Gesprächen mit den Kunden, gerade Kunden, die vielleicht einmal vor einem halben Jahr oder Jahr mit der Investition erst begonnen haben, eignen sich natürlich solche volatile Zeiten besonders dafür zu schauen, halte ich das jetzt auch wirklich aus?
Absolut, ja? Absolut.
Also da genau nochmal hinzuschauen und zu sagen, ist das meine Strategie? On the long run wird sich's gut auszahlen, aber man muss natürlich auch das Nervengerüst, aber natürlich auch einen guten Berater an seiner Seite haben.
Das ist der Vertrauenstest. Ja. Also habe ich wirklich das
Kunde ist erreichbar.
Ja, absolut. Ja, das ist wichtig. Ja, nein. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren zusammen. Und das ist ja, glaube ich, auch das ist das, was wir erleben, dieses Zusammenspiel aus Produktion und Betreuung. Ja, also zwischen Asset Management und Private Banking. Weil auf der einen Seite hast du die fachliche Expertise und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch jemanden, der erreichbar ist, der auch diese Argumente dann auch weiter transportieren kann, der den Kunden abholen kann, um eben hier diese Sorgen zu nehmen. Und nicht jeder ist 4 Wochen dann unterwegs und hat kein Handy mit und liest vielleicht nicht die Zeitung.
Ja, selten der Fall, ja.
Ja, das ist halt nicht immer. Ja. Nein, ist ein gutes Beispiel.
Christian, du hast schon viel jetzt vorweggenommen, auch jetzt was die Positionierung in den Mandaten anbelangt. Vielen Dank dafür. Kurze Frage meinerseits, glaubst du, oder wie ist denn die Einschätzung, was die Volatilitäten anbelangt? Müssen wir uns jetzt daran gewöhnen, dass wir so volatile Phasen immer wieder erleben? Oder glaubst du, dass es da ein bisschen doch zu einer Beruhigung kommen kann?
Also ich glaube, also die Beruhigung ist zum Teil ja schon eingetreten. Mhm. Wir bewegen uns wieder in normaleren Bahnen, also sagen wir mal üblicheren Bahnen. Okay. Ja. Ich glaube, es gibt immer wieder natürlich Risiken, dass so etwas spontan auftaucht, aber das auftaucht, das kann man aber nicht prognostizieren. Ja, das kann entweder so wie hier eine Kombination sein aus verschiedenen Faktoren. Es gibt natürlich dann schon auch Punkte, wo man weiß, also die nächste Notenbank-Sitzung jetzt im September in Amerika, die wird sicher mit Argusaugen beobachtet werden. Es ist relativ viel jetzt eingepreist für das heurige Jahr noch. Also du erinnerst dich, wir haben ganz am Jahresanfang ja sehr, sehr viel Zinsfantasie nach unten gehabt in den Märkten drinnen. Das ist komplett rausgegangen. Jetzt geht es wieder teilweise hinein. Also das ist sehr erratisch. Also da wird sicherlich auch wieder Bewegung geben. Was macht die Notenbank? Macht sie was? Sie haben es, glaube ich, gut jetzt angekündigt, moderiert. Wenn sie nichts machen, wäre es eine massive Enttäuschung. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube aber auch nicht, also es sind jetzt aktuell 100 Basispunkte, also 1% bis zum Jahresende an Zinssenkungen eingepreist in den Märkten, in den Options- und Derivatemärkten. Das halte ich auch für sehr sportlich, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Notenbank eher moderat vorgehen wird, weil das ist einfach ihr Stil. Und warum sollten die jetzt plötzlich, nachdem sie lange Zeit gewartet haben, mit einem sehr großen Schritt anfangen? Halte ich nicht für extrem wahrscheinlich, aber das wird sicherlich so ein Punkt sein. Ja, anderer Punkt, den wir gerade gestern, wir zeichnen heute jetzt wieder gegen Monatsende auf, aber das hat gerade jetzt so diese zeitliche Koinzidenz, waren die Nvidia-Zahlen.
Danke,
ja,
dass du es noch aufnimmst.
Ja, ja, also das ist auch so etwas, es ist praktisch am Ende der Berichtssaison. Nvidias zweitwertvollstes Unternehmen weltweit steht schon ein bisschen im Rampenlicht und manche vergleichen das eben auch so mit ähnlich wichtig wie gewisse makroökonomische Zahlen, die veröffentlicht werden. Also so hoch würde ich nicht greifen. Aber es war sehr, sehr viel Spannung drinnen. Jetzt kann man sagen, ja, die Zahlen waren gut. Trotzdem ist die erste Börsenreaktion eher verhalten gewesen, was Nvidia selber betrifft als Aktie. Ja, ich meine, die haben immerhin in einem Quartal 30 Milliarden Dollar an Ertrag erwirtschaftet. Also das ist jetzt...
Aber die Erwartungen waren einfach höher.
Ja, wobei man sagen muss, es geht gar nicht um die Erwartungen. Also sie haben in der Vergangenheit teilweise natürlich markant übertroffen. Sie haben jetzt wieder übertroffen, aber es gibt natürlich ein paar, sagen wir mal, ein paar Haare in der Suppe, wenn man das so will, was den Ausblick betrifft. Es gibt eine neue Chip-Generation, die vor der Tür steht, wo die Produktion jetzt nicht ganz so smooth anläuft. Ja. Also da gibt es ein paar Sachen. Sie haben trotzdem ein Aktienrückkaufprogramm von 50 Milliarden angekündigt. Also das sind schon große Beträge. Mhm. Und was die Sonderstellung von Nvidia ausmacht, ist, dass es ja irgendwie so als Stimmungsindikator gesehen wird, was passiert in dem ganzen AI-Bereich.
Genau.
Und deswegen hat es so diese besondere Relevanz.
So ein Role Model ein bisschen, gell?
Ja, absolut. Ja, man muss auch sagen, mittlerweile von der Größe Nvidia ist ungefähr so viel wert von der Börsenkapitalisierung wie die nächsten 10 Chip-Firmen dann da hinten zusammen. Ja. Und die machen halt wirklich sehr, sehr viel aus diesem künstlichen Intelligenzbereich Geschäft im Moment. Ja. Und das wird halt ein bisschen eben im Moment so als wirklich Gradmesser gesehen. Deswegen diese Sonderstellung. Also das sind auch so Volatilitätspunkte, wo wenn man sagen muss, heute die Eröffnung war sehr moderat. Jetzt muss man mal schauen, wann dann in Amerika auch die Börsen wirklich dann auch darauf reagieren können und nicht nur im Aftermarket-Bereich, sondern das muss man sich dann anschauen. Aber es gibt natürlich solche gewissen Punkte, wo man sagt, da glaubt man, dass Volatilitätsspitzen sind, aber das, was wir Anfang August gesehen haben, das war nicht praktisch irgendwie abschätzbar, dass so etwas kommt. Ja, also das ist dann eben auch das, was den Reiz an der Börse auch ausmacht, dass man nicht alles immer nur berechnen und prognostizieren und kalkulieren kann, sondern dass man manchmal dann auch intuitiv dann schauen muss, was für ein emotionaler Faktor spielt da schon auch noch eine Rolle.
Ich glaube, diesen Emotionsfaktor da, glaube ich, darf man nie unterschätzen.
Absolut, ja, absolut. Ja.
Christian, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende wieder angekommen. Ja, geht schnell. Ja. Danke vielmals für deine Einschätzungen. Wir hören einander, meine Damen und Herren, wieder Anfang Oktober. Da haben wir dann das dritte Quartal hinter uns. Die Nationalratswahlen in Österreich liegen dann auch schon hinter uns und die US-Wahlen, glaube ich, da haben wir dann noch 2 Monate Zeit.
Da haben wir dann auch vor uns, ja.
Um das ein oder andere vielleicht schon prognostizieren zu können, wer weiß.
Auch das wird spannend.
Bis dahin, meine Damen und Herren, wir wünschen einen wunderschönen, die wunderschöne letzte Sommertage. Bleiben Sie gesund. Sage wieder mal danke für das beständige Interesse an unserem Podcast und das Vertrauen in uns alle. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.